HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer. Wie zuverlässig sind wir in Hessen eigentlich beim Thema Steuern? Zahlen wir sie immer und vor allem fristgerecht? Ein guter Indikator dafür ist immer der Jahresbericht der Oberfinanzdirektion. Der ist nun wieder in Wiesbaden vorgestellt worden und diesmal lässt sich daraus ablesen, dass die Steuerfahnder und Betriebsprüfer in Hessen im vergangenen Jahr offensichtlich viel zu tun hatten. Aus Wiesbaden berichtet unser landespolitischer Korrespondent Nicolas Buschlüter.
Der Finanzminister stellt wie immer das Positive in den Vordergrund. Die Steuerverwaltung in Hessen habe gute Arbeit geleistet, sagt Thomas Schäfer von der CDU.
Betriebsprüfung und Steuerfahndung haben über 2 Milliarden Euro zusätzliche Steuereinnahmen in die öffentlichen Kassen gespült. Das zeigt, wie erfolgreich die Arbeit der hessischen Finanzverwaltung ist.
2 Milliarden Euro Mehreinnahmen durch den Kampf gegen Steuerkriminalität. Hört sich gut an, sind aber rund 300 Millionen Euro weniger als im Jahr zuvor. Heißt das, dass die Hessen etwas steuerehrlicher geworden sind? Der Finanzminister winkt ab.
Da wäre ich in der Formulierung sehr vorsichtig. Wir haben immer Schwankungsbreite zwischen den Jahren. Es hängt auch immer davon ab, ob spektakuläre Einzelfälle, die ja dann häufig eine Vielzahl von Verfahren nach sich ziehen, aufgedeckt werden oder mal in einem Jahr nicht. Also ich wäre vorsichtig, von einem besonderen Trend da zu sprechen.
Weiterhin eine große Baustelle für die Steuerfahnder sind zum Beispiel betrügerische Machenschaften bei der Umsatzsteuer. Hier hat Schäfer vor allem das Sicherheitsgewerbe im Visier.
Das ist ein riesiges Problem, wo der Subunternehmer des Subunternehmers eines Subunternehmers am Ende tätig wird und dann das Risiko, dass einer zwischendrin in der Kette keine Umsatzsteuer bezahlt. Da gehen wir vor und haben jetzt auch Initiativen zur Änderung der Gesetzgebung ergriffen, weil da muss immer etwas passieren, weil sonst geht uns da sehr viel Steuersubstrat verloren.
Viel Arbeit haben die Rechnungsprüfer auch mit elektronischen Ladenkassen, deren Software manipuliert wird, erläutert der Leiter der Oberfinanzdirektion Jürgen Rossberg.
Es ist leider so, dass es für diese Software wiederum Betrugssoftware gibt, mit dem dann ein Tagesabschluss oder überhaupt schon bei der Eingabe von Umsätzen in diese Kasse eben dann andere Werte registriert werden letztlich und auch dann in den Tagessummen, in den Monatssummen ausgewiesen werden.
Um den Steuerbetrügern besser auf die Schliche zu kommen, rüstet das Land weiter auf. 2018 wurden in der Steuerverwaltung so viele Nachwuchskräfte ausgebildet wie noch nie, 700. In diesem Jahr soll diese Zahl noch einmal steigen. Auch die Abteilung Betriebsprüfung soll schlagkräftiger werden, sagt Stefan Galster von der Finanzdirektion. Gesucht werden ab sofort BWL-Absolventen, die mit einem anderen Know-how als zum Beispiel Juristen zu den Unternehmen gehen.
Sie sollen etwa verstärkt darauf achten, wo die Wertschöpfung in einem Unternehmen liegt oder wie ein Unternehmer betriebswirtschaftlich sinnvoll kalkulieren würde.
Nicht zuletzt sollen die neuen Mitarbeiter auch dabei helfen, dass die 35 hessischen Finanzämter Steuererklärungen schneller abarbeiten. Derzeit, so Finanzdirektionschef Rossberg, betrage die durchschnittliche Bearbeitungsdauer zwischen 3 und 5 Monaten.
Nicolas Buschlüter über den Jahresbericht der Oberfinanzdirektion, der unter anderem zeigt, wie erfolgreich die Arbeit der hessischen Finanzverwaltung ist. Manchmal lässt uns der Körper im Stich. Unsere Organe können versagen, dann brauchen wir eine Organspende. Über das Thema wurde jetzt im Bundestag stark diskutiert, nämlich über die Frage, ob die Organspende in Deutschland reformiert werden soll. Bisher können wir uns in Deutschland vor unserem Tod entscheiden, ob wir Organe spenden möchten oder nicht. Letztes Jahr gab es deutschlandweit rund 950 Organspender, aber es warteten viel mehr Menschen auf eine Organspende, nämlich rund 9.400. Deshalb will Bundesgesundheitsminister Spahn einführen, dass man automatisch als Organspender in Frage kommt, es sei denn, man hat zu Lebzeiten gegen die Spende widersprochen. In 20 EU-Ländern wird das bereits so gehandhabt. Gegenwind aber bekommt Spahn von einer parteiübergreifenden Gruppe rund um die Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Wie der Ablauf einer Organspende genau aussieht, das hat uns unsere Reporterin Masida Luca zusammengefasst. Sie war dafür an der Uniklinik in Frankfurt.
Eine 60-jährige Frau bricht beim Abendessen zusammen. Sie wird bewusstlos. Ihre Familie ruft den Krankenwagen. Die Frau kommt auf die Neurochirurgiestation der Uniklinik Frankfurt. Die Ärzte stellen fest, sie hat eine Hirnblutung. Sie wird mehrmals operiert, aber sie erleidet mehrere Schlaganfälle. In der Computertomographie sehen die Ärzte, ihr Gehirn ist schwerst geschädigt. 8 Tage später wird sie für hirntot erklärt. Ein hirntoter Mensch kann nicht mehr atmen, nicht mehr fühlen, spürt keinen Schmerz und hat kein Bewusstsein mehr. Die gesamte Hirnfunktion ist unumkehrbar ausgefallen, erklärt Christian Senft. Er leitet die neurochirurgische Intensivstation an der Uniklinik in Frankfurt, auf der die 60-Jährige behandelt wurde.
Für die Feststellung des Hirntodes gibt es sehr, sehr strenge Kriterien. Diese Untersuchung ist nicht eine einmalige Untersuchung, sondern muss mindestens ein weiteres Mal wiederholt werden nach einer bestimmten Wartezeit. Es müssen mindestens 2 Fachärzte die Untersuchung zur Todesfeststellung machen, von denen wenigstens einer Facharzt für Neurochirurgie oder Neurologie sein muss.
Nur mit der Diagnose Hirntod kommt man in Deutschland überhaupt als möglicher Organspender in Betracht. Für Hirntod werden in deutschen Intensivstationen unter 5% aller Patienten erklärt. Die verstorbene 60-Jährige hatte keinen Organspendeausweis, schriftlich nichts hinterlegt. Ihre Angehörigen erlauben aber nach ihrem mutmaßlichen Willen, dass die Frau als Organspenderin gemeldet wird. Ab jetzt muss es schnell gehen, damit die Organe jemand anderem in einem gesunden Zustand eingepflanzt werden können. Bis das gelingt, vergehen im Schnitt 12 bis 14 Stunden. Währenddessen wird die verstorbene Frau künstlich beatmet und ernährt. Die Organspende koordiniert die Deutsche Stiftung Organtransplantation. Für die Organspende in Hessen ist die Transplantationsmedizinerin Anna Barreiros von der DSO zuständig.
Unser Koordinator fährt direkt vor Ort. Dort guckt er, was für Vorerkrankungen hat die verstorbene Patientin gehabt. Beispielsweise eine aktive Krebserkrankung. Die könnte nämlich auf die Empfänger übertragen werden.
Kommt eine Organspende medizinisch in Betracht, koordiniert die DSO mit speziellen Transplantationschirurgen einen Termin, um die Organe entnehmen zu können.
Wenn Sie einen Organspender in Bad Wildung am Edersee haben, dann kommt ein Team beispielsweise aus der Uni Gießen oder aus der Uni Frankfurt oder aus der Uni Marburg und entnimmt dann dort in deren Operationssaal die Organe. Und man hat am Ende eine Narbe, wie sie bei einem Lebenden auch aussieht. Es ist sogar so, dass wir als DSO den Angehörigen anraten, Abschied zu nehmen, damit sie sich selbst ein Bild davon machen können, wie ihr geliebter Verstorbener nach der Operation aussieht.
Der 60-jährigen Frau werden die Leber und beide Nieren entnommen. Wer die Organe bekommt, erfahren die Ärzte an den Kliniken nicht, sagt Christian Senft.
Wir bekommen in aller Regel ein Vierteljahr nach einer Organspende ein anonymisiertes Schreiben, wo uns mitgeteilt wird, welche Organe tatsächlich vermittelt werden konnten und wie es den Organempfängern geht. Wir wissen aber auch nicht, wer die Organempfänger sind oder wo sie leben.
Die Angehörigen der Spender und die Empfänger können sich anonym Briefe schreiben. Die DSO leitet sie jeweils weiter. Wer die Organe bekommt, entscheidet aber die Stiftung Eurotransplant in Holland. Ihr Computersystem gleicht die medizinischen Patientendaten innerhalb von 8 EU-Ländern ab. Je dringlicher und erfolgsversprechender eine Organspende ist, desto größer sind die Chancen für jemanden, ein Organ zu bekommen. Die Organe der 60-jährigen Frau kann etwa auch jemand aus Kroatien oder Österreich bekommen haben. Deutschland profitiert aber im Moment von Organspenden aus Europa, weil im Vergleich hierzulande die Zahl der Organspender niedriger ist.
Masida Luca hat aus aktuellem Anlass erklärt, wie eine Organspende funktioniert, am Beispiel der Uniklinik Frankfurt. Seit dem Wochenende besetzen Umweltschützer einen Acker bei Neu-Eichenberg im Werra-Meißner-Kreis. Sie protestieren damit gegen ein geplantes Logistikzentrum, das dort gebaut werden soll. Unsere Reporterin Maike Bratke hat mit den Besetzern gesprochen.
Ein buntes Zirkuszelt steht mitten auf einer großen blühenden Wiese. Banner und Plakate zeigen, hier wird aus Protest ein Acker besetzt. Kalle Theodor aus Witzenhausen ist einer der Aktivisten.
Wir stellen hier uns ganz entschlossen gegen ein Projekt von der Dietz AG aus Bensheim, das ist Südhessen. Die Dietz AG möchte hier ein Logistikgebiet bauen auf 80 Hektar, eine Riesenfläche, das sind ungefähr 100 Fußballfelder, also unvorstellbar. Das bedeutet natürlich viel Negatives für die Region und auch fürs Klima.
So sei danach der wertvolle Ackerboden versiegelt. Außerdem würde der Lastwagenverkehr enorm zunehmen. Lärm und verstopfte Straßen seien die Folgen. Diese Bedenken hat auch Anwohnerin Susanne. Sie unterstützt die Aktivisten und bringt ihnen zum Beispiel Tee, Kaffee und Kuchen.
Ich wohne hier 200 Meter Luftlinie. Ich kann das Camp von zu Hause aus sehen und finde das toll, dass ich hier auf bunte Zelte gucke und nicht irgendwann auf große Hallen, die ich ja sowieso nicht hier haben möchte, weil es einfach wichtig ist, gerade diesen Boden, der noch Wasser speichert, auch zu erhalten. Und das ist halt was ich gar nicht nachvollziehen kann, dass die Gemeinde sich da irgendwie um des Geldes wegen solche Landschaft hier zu betonieren will. einfach eine Schande, was mit der Umwelt und mit der Natur gemacht wird.
Der Acker gehört noch der Hessischen Landgesellschaft. Doch das Land soll an die Dietz AG verkauft werden. Was dafür noch fehlt, ist ein Beschluss der Gemeindevertretung, dass der Bebauungsplan geändert werden soll. Diese Entscheidung soll in den nächsten Monaten fallen. Zurzeit werden laut der Gemeinde 450 Einwände gegen das Logistikzentrum bearbeitet. Auch eine Bürgerinitiative demonstriert immer wieder gegen die Pläne und hat auch eine Petition gestartet. Die Aktivisten hoffen, dass der Protest nun endlich fruchtet. Bis dahin wollen sie hierbleiben und die Zeit nutzen.
Nach 2 Tagen ist schon so viel Tolles hier auf dem Acker. Beete sind schon gemacht worden und Apfelbäume sind schon gepflanzt worden. Hoffen, dass es noch lange bestehen bleibt und dass hier viel entstehen kann und dass wir irgendwann vielleicht die ersten Salatköpfe ernten können und vielleicht in ein paar Jahren die ersten Äpfel und dass wir sozusagen damit was Tolles losgelöst haben, was vielleicht der Start von etwas Größerem sein könnte hier in der Region.
Sagt ein Umweltschützer aus dem Werra-Meißner-Kreis. Dort haben er und andere Menschen, die sich für die Umwelt einsetzen, einen Acker besetzt in der Nähe von Neu-Eichenberg. Warum? Das haben sie unserer Reporterin Maike Bratke geschildert. Spricht man von Jugendstil in Hessen, denkt man etwa an Bad Nauheim oder an die Mathildenhöhe in Darmstadt. Doch jetzt zieht Wiesbaden nach. Ein Sammlerehepaar hatte dem Landesmuseum Wiesbaden Gemälde und Skulpturen, Möbel und Lampen, Vasen und Silber geschenkt. Und das im Wert von 40 Millionen Euro. Die bedeutende Jugendstilsammlung wird ab Juni im Südflügel des Museums Wiesbaden gezeigt. Aus diesem Anlass ruft die Stadt nun für 2019-2020 ein ganzes Jugendstiljahr aus. Das Programm ist in Wiesbaden vorgestellt worden.
Kaum ein Ort in Wiesbaden könnte geeigneter sein, das Programm eines Jugendstiljahres vorzustellen. Der Muschelsaal im 1907 eröffneten Kurhaus bietet mit seiner flächendeckenden Ornamentik die passende Folie dafür, schwärmt Peter Forster, Kurator im Museum Wiesbaden.
Wenn Sie sich die Muscheln einfach anschauen, Natur, Kraft der Jugend, Wachstum, das alles wirklich überwuchernde und lebensspendende Element, das können Sie an der Muschel jetzt und beziehungsweise an der ganzen Dekoration hier sehen.
Seit 2 Jahren baut das Museum Wiesbaden seinen Südflügel um. Ab Juni wird dort eine der bedeutendsten europäischen Jugendstilsammlungen gezeigt. Gemälde und Skulpturen, Möbel und Lampen, Vasen und Silber, über 700 Exponate im Wert von 40 Millionen Euro. Ein Wiesbadener Sammler-Ehepaar hatte sie dem Museum vermacht. Für Kurator Peter Forster schließt sich damit eine wichtige Lücke.
Wir haben das akademische 19. Jahrhundert gut bei uns vertreten und wir sind ein Haus der klassischen Moderne. Alexei von Jawlensky ist sicherlich die Speerspitze davon. Und der Übergang mit all seinen Facetten, ausgedrückt durch Franz von Stuck und durch viele andere Künstler, die diese Aufbruchszeit repräsentieren, von der wiederum die klassische Moderne ganz stark sich gespeist hat, das war bei uns schwach besetzt und ist jetzt in üppigster Form da, sodass wir jetzt also lehren können, wie das ausgehende 19. Jahrhundert sich in die klassische Moderne hineingearbeitet hat.
Anders als Bad Nauheim oder Darmstadt ist Wiesbaden aber keineswegs ein Hort des Jugendstils. Im Gegenteil, die Architektur ist vom Historismus geprägt. Auch deshalb hat das Kulturamt angesichts der bevorstehenden Neueröffnung zur Spurensuche aufgerufen. Wie viel Jugendstil fand und findet sich in der Stadt? Rund 20 Akteure aus der Kulturszene haben sich dazu vernetzt. Das Stadtmuseum etwa ist der Frage nachgegangen, wie sich die Aufbruchstimmung des Jugendstils in der Gesellschaft niedergeschlagen hat. Direktorin Sabine Philipp.
Es gibt verschiedenste Vereine, die sich in dieser Zeit gegründet haben, gerade wenn es um den Sport geht, um die Freikörperkultur mit dem Lufti damals zum Beispiel. Es geht um das bessere Essen, um die bessere Ernährung. Wir haben hier die ersten vegetarischen Restaurants zum Beispiel ausfindig gemacht.
Entstanden ist ein Programm, das sich der Epoche des Jugendstils in vielen Facetten nähert. Mit Ausstellungen, Filmen, Stadtführungen, Lesungen oder Konzerten. Auch darin spiegelt sich ein Element des Jugendstils, nämlich die Idee eines geistigen Gesamtkunstwerks, in dem sich die Genres von Musik, bildender Kunst, Literatur, Bewegung und Tanz mischen. Mit dabei sind unter anderem das Literaturhaus, das Stadtarchiv und die Kunstarche.
Die Stadt Wiesbaden ruft ein Jugendstiljahr aus. Birgitta Söhling berichtete. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung gibt's wie immer auch bei uns im Netz zum Nachhören und Herunterladen auf hrinforadio.de.